Hallo, willkommen in der Wikipacker WG, willkommen im Esszimmer. Der letzte Stream für heute und nicht der letzte Vortrag für die Leute hier, die live dabei sind. Wir hören und sehen jetzt Programmieren mit der Maus. Falls ihr zu LoRaWAN wolltet, das findet jetzt parallel statt, aber hier in der Küche nebenan. Wir sind hier das Esszimmer. Programmieren mit der Maus. Wir haben hier Patricia, Christine und Markus auf der Bühne. Sie werden erklären in einem Werkstattbericht, wie das Projekt eigentlich passiert ist, was eigentlich Programmieren mit der Maus ist. Es hat mit der Sendung mit der Maus zu tun. Und ja, dann würde ich die drei jetzt einfach mal hier sprechen lassen. Kurzer Hinweis für alle im Stream. Das ist der letzte Stream für heute. Morgen geht es um 12 Uhr weiter in diesem Kanal. Bliebtreck wird über Generative Art sprechen, über den tollen Logo-Generator. Dann solltet ihr auf jeden Fall wieder einschalten. Und jetzt Bühne frei für die Maus.
Hallo zusammen.
Wir wollten erklären, wie Programmieren mit der Maus zustande gekommen ist. Wir sagen gleich noch was zu dem, was wir für ein Team sind. Grundsätzlich kam die Idee so zustande, dass wir wollten, dass der WDR ein bisschen mehr macht im Bereich digitale Bildung. Ich bin schon länger freie Mitarbeiterin im WDR. Markus und Christine arbeiten da auch seit einiger Zeit immer als Freie in so einem Team, das wir nachher noch näher vorstellen. Und irgendwann bin ich in den WDR gegangen, habe gesagt, wir sollten mal was zum Thema Programmieren für Kinder machen. Und lustigerweise hatte ich als freie Mitarbeiterin ausnahmsweise mal den goldenen Punkt getroffen, dass die auch gesagt haben, ja, wir haben eh gerade so einen Themenschwerpunkt zum Thema Digital im Kika. Und der war auch noch weit genug weg. Ich glaube, es war so ein Jahr im Voraus oder so. Und deswegen konnte ich da mit dem Projekt landen. Und was ich Ihnen erklärt habe, ich glaube, das muss ich hier den allerwenigsten erklären, warum Programmieren für Kinder wichtig sein könnte. Ne, die Idee ist, dass viele Teile der Gesellschaft keinen Anteil an der aktiven Gestaltung des digitalen Wandels haben und Programmieren so eine Art Basisfähigkeit ist, ne? Coding Literacy, besonders auch für unterrepräsentierte Gruppen, Mädchenförderung und so weiter. Wobei die Idee halt nicht ist, Kindern eins zu eins jetzt irgendwie JavaScript oder so beizubringen, sondern die Idee eigentlich ist, ihnen Grundkonzepte beizubringen, vor allen Dingen auch programmatisches Denken. Also wir haben ein komplexeres Problem und versuchen das in kleinere Teile zu teilen und die hintereinander zu lösen.
Genau, die meisten von euch kennen es wahrscheinlich auch, das Ganze basiert auf Scratch vom MIT. Genau, wer kennt Scratch? Okay, sehr gut. Ja, ungefähr mindestens 50%, 50, 60%. Mehr, vielleicht mehr. Genau, das Ganze ist ja vom MIT. Die bauen zurzeit an der Version 3.0. Es ist damit nicht mehr Flash, sondern jetzt ganz aktuell JavaScript. In einer Woche ist der offizielle Launch. Es gibt jetzt bisher die Beta-Version. Und unsere Version basiert auf der 3.0-Version mit, genau, mit dem Design und den Figuren und den Sounds von der Sendung mit der Maus. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben das Ganze, wir erklären nachher nochmal genau, wie wir es gemacht haben, aber was wir gemacht haben, ist, wir haben unseren eigenen Content reingebracht, wir haben also eigene Lernspiele entwickelt, um Kindern die Möglichkeit zu geben, sich das quasi ein Stück weit selber beizubringen. Also da muss kein Lehrer nebenstehen, da muss kein Erwachsener nebensitzen, sondern durch diese Lernspiele haben sie die Möglichkeit, die einzelnen Blöcke und die einzelnen Konzepte nach und nach kennenzulernen. Genau, das Ganze ist auch passiert im Austausch mit der Scratch-Community, die da sehr hilfreich waren und super lieb und uns ganz, ganz viel Feedback und Tipps gegeben haben, gerade die deutsche Scratch-Community. Ja.
Prinzipiell ist das Projekt unter programmieren.wdrmaus.de zu finden, falls ihr das mal ausprobieren wollt, falls ihr euch das angucken wollt. Das haben wir Ende September gelauncht, zusammen mit dieser Digitalwoche, die im Kika stattgefunden hat. Und wie wir alle, glaube ich, wissen, ist Software halt nie fertig. Das heißt, das war irgendwie der Stand, wo wir gesagt haben, okay, das können wir jetzt so launchen, da sind Lernspiele dabei. Zu dem Zeitpunkt hatten wir da sechs Lernspiele drin, die sich mit den verschiedenen Konzepten beschäftigt haben. Jetzt nicht mit allem, aber so mit den Grundlagen, die man irgendwie braucht, um das irgendwie erfolgreich einzusetzen. Entwickeln da jetzt aber natürlich irgendwie noch dran weiter, um das noch besser zu machen. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück, was wir denn da noch hinzufügen. Prinzipiell haben wir uns entschieden, auch irgendwie, also wir haben damit gehadert, ab wann quasi Kinder das benutzen können, ab welchem Alter, und sind, mit dem Kompromiss irgendwie da reingegangen, dass wir gesagt haben, dass wir Lesefähigkeit voraussetzen, damit das nach oben offen gehalten werden kann. Also dass wir hingehen können und sagen, wir können da alle Blöcke, die Scratch halt auch anbietet, wo halt Text draufsteht, auch anbieten, damit sehr komplexe Spiele möglich sind. Also Leute bauen da irgendwie so Mario Jump'n'Run mit dieser Blockprogrammiersprache. Und da war unser Ansatz zu sagen, okay, mit Text, aber dafür ist da viel möglich. Auch die Lerninhalte, die wir gebaut haben, sind im Prinzip bisschen Animationen, die das erklären, aber auch mit Text dabei. Wo wir sehr glücklich sind, in der Vergangenheit, da das Scratch 2.0, was es jetzt lange Zeit schon gibt, Flash-basiert ist, war das nie möglich, auf zum Beispiel iPads auszuführen. Das ist natürlich schade, weil diese Blockprogrammiersprache, die regt eigentlich sehr an, da irgendwie Touchgeräte zu verwenden, weil das halt so ein Drag-and-Drop-Ding ist die ganze Zeit. Und da sind wir eigentlich sehr glücklich, dass wir es jetzt schaffen konnten, mit Scratch 3.0 als Basis eine HTML5 Web-App irgendwie zu releasen, die es halt möglich macht, das auf Tablets zu benutzen, sodass die Kinder dann halt da das mit den Fingern machen können. Das ist sehr natürlich und es ist, glaube ich, dann auch spaßiger. Wir haben halt irgendwie auch in unseren Tests festgestellt mit Kindern, dass zum Beispiel das Trackpad von einem Laptop zu benutzen für Drag-and-Drop noch sehr anspruchsvoll ist. Und empfehlen auch generell, das irgendwie auf Tablets zu nutzen oder irgendwelchen Convertibles, die halt auch ein Touchscreen haben. Wir kommen gleich nochmal so ein bisschen zu unserer Arbeitsweise, aber prinzipiell sind wir da rangegangen und haben gesagt, wir haben quasi dem WDR 4 Sprints verkauft, ein bisschen nach der Scrum-Ausrichtung und gesagt, wir wollen nach und nach die Plattform so weit bringen, dass wir sagen, okay, wir können das so releasen im September. Zwischen den Iterationen haben wir immer versucht, an Schulen das mit Kindern zu testen. Was wichtig ist und was uns auch im Prozess ganz viel Learning beschert hat, weil wir halt tatsächlich Annahmen getroffen haben für die Lernspiele, die wir entwickelt haben und für den generellen Aufbau der Plattform, die so einfach nicht stimmten und die wir durch das Testing mit den Kindern halt so machen konnten, dass es besser benutzbar ist, besser angenommen wird. Und das würde ich immer empfehlen, Leuten, die Sachen für Kinder entwickeln, einfach zwischendrin der Kinder dran setzen, die beobachten, was die denn damit tun und daran an diesem Feedback das besser machen. Das hat uns sehr, sehr viel gebracht. Genau, dazu kommt noch das Geld für diese Entwicklung und auch, da gab es auch noch eine Grafikagentur, die damit dran gearbeitet hat. Die kam aus dem Verjüngungstopf des Intendanten oder also ein bisschen auch Innovationstopf so ein bisschen. Das war auch ganz glücklich, weil wir dadurch quasi auch so ein bisschen, naja, wussten, dass es eine gewisse Anerkennung hat. Das ist sehr schön.
Genau, so sieht das Ganze aus. Also man sieht, dass wir im Prinzip Scratch genommen haben und das so ein bisschen dem Maus-App-Look and Feel angepasst haben. Wir haben den Bereich, den man kennt mit den Coding-Blöcken und was neu ist, ist halt hier unten das dieses Fensterchen, da bekommt man halt immer die Anweisung. Wenn man da auf Weiterklickt, kriegt man halt quasi eine Schritt-für-Schritt-Anweisung. In diesem Fall halt, wie man so ein Wimmelbild baut, wo halt man auf jede einzelne Figur draufklicken kann und die macht dann immer was. Genau. Zu den technischen Hintergründen. Markus von seinem Wasser weggezerrt.
Langer Kongresstag, muss noch ein bisschen was trinken. Genau. Die Leute beim MIT, die dieses Projekt momentan entwickeln, was wir geforkt haben, ist in React gebaut, hängt irgendwie damit zusammen, dass es quasi das Web-Framework mittlerweile ist, was alle benutzen so. Dadurch gibt es sehr, sehr viele Studenten am MIT, die da halt auch in diesem Media Lab vom MIT da mithelfen und das entwickeln. Die Contributor-Liste ist da ziemlich lang und wir haben quasi dieses React-Projekt genommen, und basieren darauf. Prinzipiell ist es so aufgebaut, da das tatsächlich eine relativ komplexe Plattform ist, also man denkt das als erstes nicht, ich meine so ein paar Blöcke zusammenklicken und dann bewegt sich da irgendwie was, klingt jetzt erstmal nicht nach einem komplexen Projekt, aber tatsächlich sind das sehr, sehr viele komplexe Teile und auch Unterprojekte, die da mit reinspielen. Also was schon länger gibt, ist diese grundsätzliche Funktionalität, dass man irgendwie mit Blöcken eine bestimmte Logik aufbauen kann. das wird in ganz verschiedenen Kontexten benutzt. Ich glaube, so Calliope-Roboter-Dinge oder also so. Es gibt verschiedene Hardware-Plattformen, die das auch benutzen, um die zu programmieren, weil das halt eine sehr eingängige und sehr gut auch erforschter Weg ist, um irgendwie, naja, für Kinder den Zugang zu so Technik zu erleichtern. Da gibt es also dieses Projekt, was sich nur mit dieser Logik durch Blöcke beschäftigt. Dann hat Scratch aber tatsächlich auch diesen kreativen Anspruch mit drin, sodass man einen kompletten Vektor- und Pixel-Grafik-Editor eingebaut hat, der einem irgendwie jegliche Freiheit kreativ gibt. Also man muss nicht die vorgefertigten Figuren so nehmen, sondern kann da alles Mögliche auch erschaffen drin. Das sind auch Unterprojekte, die ziemlich komplex sind, weil das quasi halt irgendwie nachgebautes Paint und nachgebautes Inkscape, natürlich alles sehr runtergedampft, aber trotzdem eine komplexe Sache ist. Wo die auch in Einzelprojekten da tatsächlich nochmal sehr viel Entwicklung reingesteckt haben. Und genau, Scratch VM habe ich jetzt hier auch auf der Slide noch stehen. Das ist quasi diese Animations-Library, mit der die hingehen und die Figuren, die man für dieses Projekt benutzt, dann halt auch irgendwie Dinge tun lassen. Also das ist halt auch irgendwie SVG-basiert und dann gibt es so einen SVG-Renderer, der das in Canvas rendert und so. Es ist halt wirklich schon komplex und eigentlich sehr schön, dass es als Web-App trotzdem alles möglich ist. Also auch so Sachen wie, kann dann irgendwie die Kamera benutzen, um irgendwie ein Bild von sich da zu integrieren und so Sachen. Das ist sehr spannend an der ganzen Geschichte. Und findet man, wenn man sich dafür interessiert, auf github.com/LLK, also Lifelong Kindergarten. Das ist deren Organisation, wo diese ganzen Projekte drunter untergebracht sind und wo auch viele Leute in ihrer Freizeit beitragen, was sehr schön ist.
Genau. Unsere Scratch-Adaption, also wie haben wir das eigentlich gebaut, das ganze Ding? Markus hat ja schon gesagt, wir haben das geforkt vom MIT, von der React GUI, weil wir hätten das alleine so nicht schreiben können. Auf keinen Fall mit 4 Leuten und in 4 Sprints, das wäre halt komplett illusorisch gewesen. Wir haben angefangen, das zu forken in der Alpha-Phase, also wirklich als es noch in den aller, also ja, die haben vor 2-3 Jahren angefangen, aber wir haben im März das Ganze, März glaube ich, das erste Mal geforkt und das war auch ein ziemliches Abenteuer, quasi das Ganze zu forken, als es noch wirklich in der Entwicklung war. Wir hatten halt unsere Deadline, die hatten ihre Deadline und da haben wir auch eine ganze Menge draus gelernt. Genau, wir haben teilweise halt auch Pull-Requests selber gestellt und für Unterkomponenten, weil es einfach sonst sich nicht realisieren ließ, was wir davor hatten, irgendwie mit deren Entwicklungsprozess zu vereinen. Ja, unser größtes Learning, ich glaube, aus dem ganzen Projekt Upstream Changes integrieren ist sehr schwer. Und hat uns auch ganz schön Nerven gekostet, immer zu überlegen, okay, was wir gerade machen, lässt sich das überhaupt noch integrieren mit den Changes, die gerade machen, oder gibt es irgendwann einen Punkt, wo wir das gar nicht mehr mergen können, wo das zu weit voneinander weggegangen ist. Genau, wir haben das Ganze komplett redesigned, zusammen mit der Agentur Machbar, die auch schon die Maus-App gemacht haben und haben dem Ganzen halt dieses Maus-Look and Feel gegeben. Das war uns sehr, sehr wichtig, dass es sich anfühlt wie die Maus, weil Menschen der Maus sehr vertrauen. Und das war uns immer sehr bewusst. Das ist halt auch eine riesen Verantwortung, die man da mitnimmt. Aber gleichzeitig können wir das, glaube ich, auch nutzen, weil wenn Leute dem vertrauen und gleichzeitig sich denken, das Internet und programmieren, aber die Maus. Und die Maus ist mir vertraut und ich glaube, was sie macht, ist gut und wichtig, dass man sich dem eher irgendwie offen gibt. Genau, was wir neu entwickelt haben, haben wir schon gesagt, sind die Lernspiele. Das war für uns auch, also wir haben vorher schon Scratch-Workshops gemacht, wir wussten schon ungefähr, wie lernen Kinder, wie kann man Kindern Dinge beibringen. Und aber haben da auch noch eine ganze Menge dazugelernt. Ja, der einzige Wehmutstropfen, den wir wirklich haben, ist, bei Scratch gibt es ja die Plattform, wo Leute ihre eigenen Projekte veröffentlichen können. Das können wir leider nicht aus Gründen des Jugend- und Datenschutzes mit dem WDR, weil da eine ganze Menge Moderation nötig wäre, um sicherzugehen, dass halt keine bedenklichen Inhalte da tatsächlich auftauchen in den Projekten. Deswegen haben wir darauf verzichten müssen.
Genau. Ich sage noch ein bisschen was dazu, wer wir eigentlich sind. Wir haben vor anderthalb, zwei Jahren was gegründet, beziehungsweise so offizielle Gründung gab es eigentlich nicht, sondern es war so, der Chef der Webtechnik ist zum Chef vom Internet gegangen und hat gesagt, bevor ihr hier noch irgendwas passiert, müssen wir erstmal klären, welche Aufwände dieses Hacking-Studio da im Hörfunk überhaupt verursacht. Und das Hacking-Studio, damit waren wir gemeint, ein paar Leute, die sich zusammengeschlossen haben, freie Journalistinnen, Entwicklerinnen, Designerinnen, leider noch ein bisschen wenig, da bräuchten wir noch ein paar mehr, die in-house im WDR Dinge entwickeln wollen, mit agilen Methoden, mit dem Thema Public Money, Public Code, also das, was wir machen, ist auf WDR Data auch bei GitHub online mit einem user-zentrierten Ansatz. Wir machen datenjournalistische Projekte, wir haben Chatbots gemacht, den Sportsfreund mit MDR-WDR-Kooperation zu den Olympischen Winterspielen im Frühjahr diesen Jahres und halt Web-Apps so wie Programmieren mit der Maus. Und ja, wir sind ein kleines Team und versuchen so ein bisschen als gallisches Dorf da dem Dinge zu tun und ja, haben so ein paar Projekte dieses Jahr umsetzen können. Genau. Was ist unsere Vision für die ganze Geschichte? Wir wollen Kinder spielerisch begeistern fürs Thema Programmieren und alles rund drumherum. Für den WDR ist wichtig, dass wir damit die selbstbestimmte Mediennutzung fördern, also das selber machen statt nur das reine Konsumieren. Der Code ist, wie wir schon oft gesagt haben, Open Source. Das heißt, er kann unter einer MIT-License genutzt, angepasst und weiterentwickelt werden. Wir freuen uns auch über Pull Requests oder Issues oder wie auch immer. Genau, 2019 geht es weiter. Wichtig ist, dass wir es geschafft haben, mit diesem kleinen Projekt, das wir erstmal so prototypenmäßig angeboten haben, zu sagen, bewegt euch doch ein bisschen in diese Richtung. Und das Ganze war erstmal ein Versuchsballon, ist aber im WDR auf sehr fruchtbaren Boden gefallen, sodass die auch verstanden haben, dass sie selber Akteur im Bereich digitale Bildung sein wollen, so Medienkompetenz und Makerspirit darauf eingestiegen sind. Das heißt, wir wollen Material entwickeln für Lehrerinnen, für Kurse, AGs. Zum Thema Schule, wir haben schon erste Workshops angefangen. Es wird Lehrerinnenmaterial entwickelt werden, jetzt im Frühjahr. Problem ist, ich war an so einem Zentrum für Lehrerinnenausbildung und habe 26 Leute im Raum gefragt, wer von ihnen könnte denn Programmieren mit der Maus überhaupt im Unterricht nutzen, und es sind so 3,5 Hände hochgegangen, weil bei allen anderen fehlte entweder das Internet oder die passenden Geräte. Das heißt, und was auch noch so ein Problem war, ist, dass das Informatikcurriculum unbekannt ist. Also das heißt, die Lehrerinnen haben das Gefühl, ja, das ist ja ganz schön, dass die Kinder da irgendwas zusammenklicken, aber was lernen die denn daraus? Und dass sie halt tatsächlich so Grundlagen wie Verzweigungen, Schleifen, Variablen kennenlernen, das ist denen nicht so ganz klar, das muss man ihnen erstmal erzählen. Und auch, dass so eine Blockprogrammierung durchaus Vorteile hat, weil sie halt Kinder deutlich weniger frustriert, als wenn die jetzt JavaScript lernen würden und jedes Semikolon irgendwie eine Rolle spielt oder so. Das muss man auch tatsächlich irgendwie Lehrern noch mal viel oder Lehrerinnen noch mal viel deutlicher machen. Was Lehrer wiederum ganz besonders spannend finden, sind alles was Dinge, die zum Lehrplan passen. Also ne, wenn ich wie was programmieren kann, was mich dann das 1x1 abfragt und ich lerne damit das 1x1, dann finden sie das super. Oder wir haben mit meiner Tochter habe ich ein Lernwörterspiel programmiert. Das sind so Lernwörter, die sollen die einfach ständig abschreiben und irgendwas langweilig. Und wir haben halt was geschrieben, wo in Scratch irgendwie man dann diese Wörter abgefragt wird. Und das wiederum ist auch was, was Lehrer irgendwie sehr wichtig finden oder wo sie verstehen, aha, das bringt mir auch was für meinen Unterricht. Die Idee ist, dass wir für Lehrerinnen Module, so eine Art Stundenplan entwickeln, wahrscheinlich in Form von Lernkarten, sodass sie halt rund um unsere Lernspiele herum nochmal weitere Übungen haben, sodass sie quasi Kinder eine ganze Stunde mit ein, zwei Lernspielen beschäftigen können und dann am Ende sowas wie 6 Unterrichtsstunden haben, die sich mit dem Thema Programmieren beschäftigen können, so eine kleine Einheit. Das ist gerade in der Entwicklung. Wir machen das zusammen mit einer Agentur, die MCT heißt, weil der WDR da sowieso schon ganz viel mit arbeitet. Die machen das ganze Unterrichtsmaterial bei Planet Schule. Die werden auf jeden Fall mitarbeiten und wir auch. Falls es jemanden gibt, der Interesse hat, da mitzugestalten und Ideen hat, ihr könnt euch gerne melden. Wir sind auf Twitter unter Studio Hacking erreichbar. Genau.
Genau. Ich habe eben schon mal angedeutet, dass Software nicht fertig ist und auch in dem Fall halt immer weiterentwickelt werden soll, solange das irgendwie da möglich ist in diesem Projekt. Und dazu zählen nicht nur Bugfixes oder so, sondern halt auch, dass wir prinzipiell den Feature-Umfang erweitern wollen. Ein wichtiger Punkt, der im Zusammenhang mit dem Lehrermaterial steht, ist eine Art Klassenzimmermodus. Da geht es darum, dass LehrerInnen Materialien vorher austeilen können innerhalb von Scratch, also vorgefertigte Projekte, die man weiterbauen soll, und dass die Projekte von Schülerinnen im Endeffekt über Geräte hinweg zugreifbar sind innerhalb dieses Klassenmodus und die Lehrerin sich das angucken kann. Das ist ein Ding, das auf jeden Fall, also wir sind sehr zuversichtlich, dass es irgendwie passiert, haben da erste Pläne zu und da gibt es halt auch irgendwie Zusagen vom WDR, dass wir das in der Richtung machen können. Eine andere Sache, die auch in Gesprächen mit anderen Leuten sehr wichtig als sehr wichtig sich herausgestellt hat, ist eine Offline-Nutzung und natürlich auch in Schulen, wenn da irgendwie kein Internet zur Verfügung steht. Da das eine Web-App ist, ist es natürlich erstmal stark vom Internet abhängig. Die Möglichkeiten, die es dazu gibt, eine Web-App offline verfügbar zu machen, werden wir dann in Zukunft auch nutzen. Das bedeutet, wenn man die Seite zum Beispiel auf dem iPad oder auf einem Android-Tablet einmal aufgerufen hat und dann Service Worker greift, dann kann man die, egal ob man Internet hat oder nicht, immer aufrufen. Das Feature gibt es mittlerweile in den Browsern, sodass wir das einfach machen können. Das ist sehr nett, weil das sehr niederschwellig ist. Man muss dafür nichts runterladen oder irgendwas, sondern man ruft diese Webseite auf und dann kann man die immer benutzen. Dazu, und was Scratch halt tatsächlich mittlerweile auch tun wird, die werden mithilfe von Electron das Ganze als Desktop-App für macOS, Linux, Windows publishen, sodass man quasi dann auch eine runterladbare Geschichte hat, die wirklich man runterladen kann, auf einen USB-Stick ziehen kann, auf einen Rechner, der kein Internet hat, gehen kann, das da installieren kann und dann nutzen kann. Natürlich nicht mit der Möglichkeit, die Spiele dann irgendwo im Internet zu speichern, sondern halt auf dem lokalen Gerät. Da hat Scratch aber zum Beispiel auch lustigerweise schon ein Dateiformat quasi etabliert, was man wirklich als Datei dann auch auf dem USB-Stick rumtragen kann. Also die Voraussetzungen dafür sind nicht schlecht und ich bin eigentlich sehr glücklich, dass wir durch diese Web-App da irgendwie sehr cross-Plattform arbeiten können und das auf alle Desktop-Plattformen und durch den Service Worker eigentlich auch auf den mobilen Plattformen mittlerweile einfach so ausrollen können. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich.
Und wir sind auch gefragt worden, das war auch was von den Lehrerinnen kam, dass sie das Gefühl haben, weil Scratch auch nicht so wahnsinnig bekannt ist, so in der breiten Lehrer-Community. Ich glaube, alle, die sich mit Informatik beschäftigen, kennen Scratch auch, klar, aber jetzt so im Bereich, es gibt den Medienpass in NRW und da gibt es so einen sechsten Teil, da geht es um Programmieren und Modellieren und das ist relativ leer. Da steht zwar Scratch irgendwie drin, aber es ist halt das Angebot dessen, was Lehrer irgendwie nutzen können, ist relativ gering. Und die Vorstellung war zu sagen, ja, aber Programmieren mit der Maus, das ist schon relativ hoch angesetzt und wir wollen eigentlich was haben, was noch davor liegt. Also eher sowas, wo man einen Roboter links, rechts gehen lassen kann und also so ganz Schritt für Schritt, wo es auch klarer richtig und falsch gibt und eine eindeutige Lösung. Und die Idee ist zu sagen, ja, vielleicht machen wir eine Variante davor. Das kam auch vom WDR an uns heran, weil es gibt die Sendung mit dem Elefanten für Vorschüler sozusagen und die wollten gern auch ein Programmieren mit dem Elefanten machen. Wir sind da noch nicht ganz fertig, wir haben so erste Ideen, aber wollten die Gelegenheit nutzen, vielleicht mit euch auch ins Gespräch zu kommen, weil es gibt immer mal wieder Leute, die sich bei uns melden und sagen, ja, Programmieren mit der Maus schön und gut, aber ich mache weiter mit meiner Tochter Turtle Graphics, weil ich finde, dass das da deutlicher irgendwie rauskommt, schrittweise zu programmieren und so. Und also wenn Wissen hier im Saal vorhanden ist, würden wir das gerne einsammeln oder Ideen, was man da irgendwie machen könnte rund ums Thema Programmieren mit dem Elefanten. Da steht Workshop dran, deswegen dürfen wir jetzt aufhören, hier von der Bühne runter zu reden und irgendwie mit euch ins Gespräch zu kommen. Genau, du noch was?
Ich werf noch kurz was ein, weil wir das irgendwie gerade nicht bedacht haben. Wir machen die nächsten beiden Tage, also morgen ist Junghackertag und am Tag darauf auch noch, immer von 14 bis 16 Uhr in Kidspace einen Workshop zu programmieren mit der Maus. Das heißt, einfach hinkommen, im besten Fall irgendwie ein Gerät mit Touchscreen mitbringen und dann sitzen da, ich glaube heute waren locker 20 Kinder irgendwie da, um den Tisch herum, wir haben auch ein großes Display und können mit uns, von uns irgendwie mit Hilfe dann aber selbstständig ihre Projekte machen oder die Lernspiele machen, wenn sie es noch nicht kennen, das Projekt. Da seid ihr herzlich eingeladen, irgendwie mal vorbeizukommen. Oder wenn ihr auch über das Projekt noch weiter mit uns reden wollt, sind wir da die nächsten beiden Tage von 14 bis 16 Uhr oben im Kidspace zu finden. Genau.
Ja, Fragen? Ich komme zu euch mit dem Mikrofon.
Dankeschön, super interessant. Ich bin Lehrerin und arbeite schon viel mit Scratch. Wie ist es denn mit den Projekten? Kann man die runterladen und dann quasi Eltern zeigen oder zu Hause zeigen, wenn die Kinder das machen?
Genau, wir haben jetzt gerade vor dem Kongress tatsächlich das Feature dazu fertiggestellt, gestern in der Bahn. Wir haben mittlerweile sowohl die Möglichkeit, die Projekte runter als auch wieder hochzuladen. Ja.
Wow. Danke.
Weitere Fragen? Traut euch.
Sonst frage ich einfach zurück. Wenn du Lehrerin bist und viel mit Scratch arbeitest, wir wollen ja Lehrerinnenmaterial entwickeln. Gibt es was, wo du sagen würdest, das kannst du gut gebrauchen? Das wäre was, was dir was bringen würde?
Ja, auf alle Fälle. Also was viel hilft, sind Arbeitsblätter, wo man so ein bisschen Schritt für Schritt vorgehen kann, um einfach so ein bisschen zu differenzieren, dass man sagt, die relativ gut alleine loslaufen können, die haben so ein Blatt, entweder digital oder vor sich liegen mit so einer Schritt für Schritt Anleitung, und die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, da sitzt man dann daneben. Also das hilft tatsächlich sehr viel. Und ich weiß nicht, ob man sich anmelden muss auf eurer Seite oder wie man das einfach drauf loslegen. Das ist sowieso schon sehr hilfreich. Das ist nämlich der größte Zeitfaktor. Bis alle mal angemeldet sind bei Scratch, dann ist die Stunde vorbei.
So, Platz für weitere Fragen hier aus dem Publikum. Sonst hätte ich noch eine. Ob ihr vielleicht eine. Ich kann mir vorstellen, es ist irgendwie interessant, in so einer alten Institution wie dem WDR zu arbeiten und dann mit sowas vergleichsweise Neuem zu kommen. Habt ihr was Besonderes erlebt bei dem Versuch, sozusagen diese Medien dort hineinzutragen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so nicht einfach gewesen ist, zu sagen, wir machen jetzt Programmieren, und da sagen Leute, naja, wir machen noch eine Sendung. Was hat das denn miteinander zu tun?
Das war interessanterweise nicht so schwierig tatsächlich, weil die da schon in die Richtung unterwegs waren. Also es gab ganz viele Überlegungen schon rund um diesen Digitaltag im Kika, den sich ja auch irgendjemand ausgedacht hatte. Und die Maus selber hat halt auch gedacht, sie will für sich einen Ansatz finden. Und sie haben mehrere auch Maus-Geschichten dazu gemacht. Es gibt den ganz uralten Film, Wie funktioniert das Internet? Also so uralt auch nicht, aber älter. Sie haben jetzt einen neuen Film gemacht zu Wie funktioniert eine Suchmaschine, mit so Schwimmern, Crawlern in der Stuttgarter Stadtbibliothek oder so. Das heißt, das sind Sachen, die jetzt sukzessive veröffentlicht werden. Zu dem Zeitpunkt, als Programmieren mit der Maus gelauncht wurde, haben sie auch so einen Erklärfilm gemacht, wie funktioniert VR, so rund um den Kölner Dom rum. Das heißt, da waren diese Themen waren schon da. Das heißt, man kam nicht so komplett neu dahin, wobei die Mausleute da teilweise auch anders drauf waren als andere Teile des Westdeutschen Rundfunks. Also da ist halt auch irgendwie, gibt es Unterschiede. Also da waren die Mausleute an manchen Stellen schon weiter. Schwieriger ist, glaube ich, immer diese Konstruktion, dass wir jetzt zu dritt als freie Mitarbeiter das machen wollten und keine Agentur gründen wollten und keine Firma sind und auch, also dieses Inhouse und agil, das waren alles Sachen, wo man sich so ein bisschen drauf einlassen musste, wo auch teilweise relativ schwierig war, das überhaupt einzukaufen. Also der Einkauf im WDR ist darauf nicht vorbereitet, dass man keine Firma an der Stelle ist. Also das waren eher so Verwerfungen sozusagen. Und ein bisschen Herausforderung war noch irgendwie, dass die Agentur Machbar, die das Design gemacht hat, die sitzen in Kassel. Da musste man auch so ein bisschen gucken, wie man da zusammenarbeitet, und aber so grundsätzlich ist die Idee und das Verständnis schon da. Ich glaube, womit man sich noch ein bisschen noch schwerer tut, ist die eigentliche Vermarktung, weil die halt relativ auf so eine Sendung hin arbeiten und dann macht es irgendwie Buff und dann hat man auch irgendwie relativ große Aufmerksamkeit. Aber so ein Projekt wie Programmieren mit der Maus ist halt auch in Mausbegriffen erstmal Nische, weil Programmieren halt irgendwie an alle Kinder, und gerade Mauspublikum ist ja eher medienskeptisch. Also oder ne, zumindest was die eigenen Kinder angeht. Und da muss man da tatsächlich noch was tun. Und das ist, glaube ich, was sich noch so ein bisschen entwickeln muss. Dass man halt dranbleiben muss, dass man das Publikum dafür auch finden muss und dass es nicht so ist, weil die Maus-App wird halt auch so relativ gut runtergeladen, weil es die Maus ist und weil man von dieser großen Marke kommt.
So, weitere Fragen? Ja, ich sehe eine halbe Hand. Ich glaube, es ist eine ganze. Okay.
Ja, also was du gerade gesagt hast, Medienskepsis, also ich denke mal, Deutschland ist da auch nochmal speziell. Gibt es Vergleiche mit anderen? Also ich weiß zum Beispiel, dass in England BBC, die sind da viel oder schon wesentlich länger aktiver. Also das, was wir jetzt hier machen, ist, glaube ich, da sind andere schon länger dran. Und ja, kennt ihr da andere Länder, die quasi auch wie England da Vorreiter sind bei solchen Themen? Oder wie ist das jetzt mit anderen im Vergleich? Oder,
ja. Naja, also prinzipiell kommt das Projekt Scratcher aus den USA und da ist auch irgendwie ja bekannt, dass die schon, sag ich mal, in den 70er, 80er Jahren angefangen haben, ihre ganzen naturwissenschaftlichen Studiengänge sehr zu unterstützen, da Leute reinzukriegen. Und ich glaube, das merkt man da, also das merkt man dann halt auch an dem, was das MIT so macht und wie das diese Dinge macht. Die haben ja schon für Scratch selber, ich bin nicht ganz sicher, wann das Original entstanden ist, aber ich bin mir schon relativ sicher, dass es irgendwie 2007 erst. Okay, aber die haben halt sehr lange in ihrem Media Lab, in ihrem Lifelong Kindergarten daran geforscht, wie sie digitale Bildung irgendwie verwirklichen können. Also auch tatsächlich aus einer sehr akademischen Perspektive, aber dann auch in einfach Studien mit Kindern, wie lernen die denn? Und man sieht das ja mittlerweile, also überall, diese Blog-Geschichte. Die hat sich halt total etabliert und das ist auch sehr schön. Und ich denke schon, dass Amerika mit seinem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt in den Unis da schon irgendwie einen gewissen Grundstein gelegt hat. Aber wir hatten tatsächlich jetzt keinen großartigen Austausch mit anderen europäischen Ländern oder so. Wobei, also ich weiß nicht, das Bildungssystem in Deutschland, ich weiß auch nicht, ob das so vergleichbar ist, aber wir haben uns halt erstmal mit Scratch als auch medienpädagogische Grundlage auseinandergesetzt, was ja auch irgendwie sehr hilfreich ist, weil die viele Überlegungen schon gemacht haben und man sich sehr gut daran orientieren kann. Das war, denke ich mal, auf jeden Fall sehr hilfreich. Also es war natürlich jetzt keine Studie von null, wie kann man Kindern Programmieren beibringen, schon basierend auf Scratch, hat uns aber sehr geholfen, das innerhalb von ein paar Monaten irgendwie fertigzustellen.
Wobei das die Skepsis auch nicht so weit nimmt. Also man merkt schon, dass in dem Moment, wenn Scratch überhaupt kein Begriff ist, dann kannst du noch 10-mal erzählen, dass es aber eine weltweite Community gibt und dass halt auf der ganzen Welt Informatik-Grundlagen so vermittelt werden. Das heißt irgendwie an der deutschen Lehrerinnenausbildung irgendwie noch nicht so wahnsinnig viel. Genauso wie wenn du kommst und sagst, aber MIT, dann ist es auch irgendwie im Moment immer noch nicht wirklich so, dass dann gesagt wird, okay, das mag irgendwie gut sein, sondern ich habe das eher so erlebt, dass es erstmal darum geht, okay, wir haben ein Curriculum und wir haben die und die Ideen, die wir irgendwie so haben wollen und wie passt das da zu uns? Und das ist halt so, da muss man sich an gewisse Sachen auch einfach anpassen, die in Deutschland so funktionieren. Und ich ehrlich gesagt auch gar nicht weiß, ob das, also ich erlebe das irgendwie, meine Tochter geht in die dritte Klasse und ich weiß, dass da der Alltag auch relativ vollgestopft ist, weil das jetzt so ein bisschen klingt wie Lehrerin-Bashing, habe ich überhaupt nicht vor, sondern da ist halt wenig Platz. Also und ich habe auch immer versucht, irgendwie auch den WDR dahin zu bewegen, zu sagen, mach doch was im offenen Ganztag oder so, weil da ist das Problem umgekehrt, du hast nicht einen total vollgestopften Tag, sondern du hast halt Kinder da und hast erstmal, musst du Zeit rumkriegen oder musst diese Zeit sinnvoll füllen. Und da versuchen wir auch so ein bisschen hinzuarbeiten, dass es halt mehr Engagement auch irgendwie außerschulisch gibt, dass man sich damit nochmal beschäftigt, weil es halt gar nicht mal so einfach ist, das in dieses in den Grundschullehrplan irgendwie noch zusätzlich reinzuquetschen.
So, weitere Wortmeldungen zum Programmieren mit der Maus. Nicht, dann bitte ich für Patricia, Markus und Christine nochmal um einen herzlichen Applaus.